Mutter Erde ist ja die weibliche Kraft. Sie ist ja die Urgöttin, so kannst du sie nennen, die uns alle versorgt. Man muss ja hier nur auf das Positive sich konzentrieren. Und all die, die über das Negative reden, die halten das Negative ja am Leben. Weißt du, sowas wird dann erzählt, damit man bloß wegschaut vor dem, was passiert, damit die Mächtigen weiterhin ihren Schmuder verbreiten können, ihre Lüge und ihre Gewalt verbreiten können, und die bewussten Menschen bloß schön weggucken.
Ich wusste das nicht, aber du hast da gesagt, irgendwie, dass New Age Spiritualität ja auch von der CIA ins Leben gerufen wurde. Und das war, da dachte ich mir so, interessant.
Klar,
Ja.
ich finde auch, dass wir die traumatischen Geburten hören müssen.
Ja.
Wir müssen die Frauen hören, die so viel Schmerz erlebt haben. Das Schulsystem ist Gewalt am Kind. Und ich weiß, dass das viele triggert, diese Aussage. Aber wenn ich das nicht so sagen würde, wäre das einfach eine Lüge, weil es ist Gewalt am Kind. Ganz viele Menschen, die am Ende ihres Lebens gehen und eben nicht ihren Seelenplan erfüllt haben. Und das hat einfach mit diesem ganzen Feld von Missbrauch und Verdrehung in dieser Welt zu tun. Wann fing das eigentlich an, dass die weibliche Kraft nicht mehr wertgeschätzt wurde, dass die weibliche Kraft unterdrückt wurde, dass Frauen sich plötzlich unterordnen mussten? Und das fing an, durch die Geschichte der Bibel, ne? Also diese versucht haben durchzudrücken, wo wir dann ja plötzlich die Bösen wurden, die sich schuldig und schämen müssen. Wegen
Aus der
uns,
Rippe
weil
von
außen.
Adam.
Genau.
Ganz, ganz herzlich willkommen im Wer bist du Podcast, liebe Alicia. Danke nochmal jetzt hier auch, dass du dir die Zeit nimmst und ja, dein Wissen, deine Erfahrungen, deine Weisheit mit uns teilen magst, ja.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Michelle. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich mich auch. Vielleicht kurz so für die Menschen, die dich noch nicht kennen, wenn es noch Menschen gibt. Ich glaube, so in der Szene, ja, kennt man dich oder euch mittlerweile ganz gut. Du bist für mich, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, wirklich ein Vorbild und eine Frau, die wirklich für sich losgeht, die wirklich Ja gesagt hat zu ihrem Weg, zu ihrer Bestimmung und die wirklich auch diesen Weg beständig weitergeht und im Feuer stehen bleibt und ja, dann eben nicht, wenn es schwierig wird oder was auch immer oder wenn Gegenwind kommt oder so, wieder zurück so ins Schneckenhäuschen, sondern du bist da und du sprichst deine Wahrheit und du verkörperst das. Du bist ja auch Mama von 8 Kindern. Respekt dafür, finde ich auch, ja, wow. Das hat mich sehr berührt, auch wenn ich die Videos und so, wenn ich dir da zuhöre, wie du davon erzählst, von den Geburten und auch von, sprechen wir gleich noch darüber, von dieser Entwicklung, von deiner ersten Geburt und dann alle weiteren und so, das, ja, richtig schön zu sehen. Und ich glaube, auch da bist du wirklich ein Vorbild für viele Frauen, weil ich habe schon ganz früh immer irgendwie mir so Geburtsberichte angeschaut und so, und ich hatte immer das Gefühl, irgendwie, also da, ja, wir sprechen später noch darüber. Du arbeitest ja mit deinem Mann Robert und auch mit Angelina, mit deiner ältesten Tochter, vielleicht sind noch andere Kinder damit involviert, finde ich auch ganz schön. Magst du selbst noch ein bisschen erzählen? Wer bist du? Was machst du so in deinen Worten?
Ja, gerne. Ja, genau, das Wichtigste hast du schon gesagt. Ich bin Mutter von 8 Kindern. Ja, wir gehen schon, seit mein Mann und ich zusammen sind, gehen wir wohl sehr ungewöhnliche Wege, sehr andere Wege. Also unsere Kinder gehen auch nicht in die Schule. Das sind freilernende Kinder. Und ja, wir sind vor 17 Jahren hier nach Guatemala ins Hochland zu den Maya geführt worden. Anders kann man es gar nicht bezeichnen. Wir sind hier von den Ältesten eingeweiht worden, mein Mann und ich, aber unsere Kinder waren ja immer dabei. Ja, das ist sicher auch sehr ungewöhnlich für viele, dass unsere Kinder sind immer dabei. Also das ist auch bis heute, damals hatten wir 4 Kinder, als wir mit den Ältesten den Einweihungsweg gegangen sind. Heute, jetzt, gehen wir gerade nochmal den Einweihungsweg mit unserer Tochter. Die wird jetzt von den Ältesten eingeweiht. Auch wenn wir Retreats und Seminare machen, also unsere Kinder sind immer dabei. Und wir ermutigen auch andere Mamas und Papas, ihre Kinder dabei sein zu lassen, weil das ist natürlich, was wir so oft in der westlichen Welt sehen, dieses Getrenntsein, auch in den Familien, auch in den Partnerschaften, auch zwischen Mutter, Vater und Kind. Und es gibt nichts Wichtigeres für ein Kind, als dass wir sie gleich auf diesen spirituellen Weg mitnehmen. Ja, und das heißt nicht, dass sie dann ständig am Feuer sitzen müssen oder meditieren müssen. Einfach, wenn sie in dem Feld sind und dort spielen, macht das ja was mit ihnen. Ja, und ja, so sind wir immer als Familie unterwegs. Und ja, man sieht auch häufiger mal meinen Kleinen, der kommt dann häufiger mal, auch wenn ich Interviews führe, wenn er seine Brust trinken will, dann, und das lasse ich ihn auch, denn ich finde, das ist war für mich immer wichtig, auch zu meinem Mama-Sein zu stehen und eben auch andere Mütter zu ermutigen, wieder dazu zu stehen. Ja, ich bin auch traditionelle Hebamme. Ich unterstütze auch Frauen in der Schwangerschaft und in der Geburt und tatsächlich auch sehr, sehr viel bei erlebten Geburtstrauma, was leider ein ganz, ganz großes Problem ist in unserer heutigen Welt.
Ja. Sprechen wir gleich noch darüber. Ich möchte zu Beginn bei dir und beim Beginn deines Lebens anfangen. So, wie bist du aufgewachsen? Wer war Mini Alicia, sage ich immer, so die kleine Version von dir? Wer warst du?
Ja, ich bin auf dem Land groß geworden, in einem kleinen Dorf, in dem Haus, in dem schon mein Vater und meine Großmutter und meine Urgroßmutter geboren sind. Das heißt, ich bin auch sehr verbunden mit meiner Familie groß geworden. Mit meinen Großeltern und Urgroßeltern zusammen haben wir in einem Haus gelebt. Und das habe ich immer als sehr schön erlebt. Ich hatte auch noch sehr, sehr lange, bis Angelina geboren ist, hatte ich noch viele Urgroßeltern. Also meine Urgroßeltern haben noch gelebt, also zwei von ihnen, bis Angelina geboren ist. Da habe ich noch Fotos von ihnen mit Angelina. Ja, also das heißt, ich hatte meine Urgroßeltern wirklich noch sehr lange und das fand ich sehr schön. Denn schon als Kind habe ich gerne ihren Geschichten gelauscht. Das hat mich immer total fasziniert, die Geschichten von früher. Also ich habe auch meinen Vater immer wieder gelöchert und meine Mutter, ne, das war ja auch schon früher, nicht wahr, wie sie gelebt haben. Aber spannender noch, meine Großeltern oder Urgroßeltern, was sie erfahren haben und auch nicht nur Gutes, ne? Sie sind ja auch durch Kriege gegangen. Die Familie meiner Großmutter haben in Schlesien gelebt, das ist heute Polen, und sind vertrieben worden. Auch diese Geschichten habe ich immer und immer wieder gehört. Also ich hatte wirklich immer diese starke Verbindung zu den Ahnen. Und heute als Priesterin weiß ich natürlich auch warum. Aber das hat mich damals, wie gesagt, schon begeistert. Ich war immer in der Natur. Ich war sehr viel in der Natur. Ich hatte überhaupt gar keine Lust auf Kindergarten. Zum Glück hat meine Mutter mich sehr spät in den Kindergarten gegeben. Und da, selbst da habe ich geweint und wollte nicht. Schule, habe ich auch nach einer Woche gemerkt, dass es eben nicht so ist, wie meine Mutter mir versprochen hat, weil ge gerne gelernt habe ich. Und ich sehe das auch so, dass jedes Kind gerne lernt. Aber es ist halt einfach so viel mit Zwang verbunden. Und wir brauchen keinen Zwang, um zu lernen. Wir brauchen einen Freiraum, um zu lernen. Und als ich dann 10 Jahre alt war und auf die höhere Schule kam, bei uns in Deutschland das Gymnasium, da wusste ich, das ist der falsche Weg. Da wusste ich, dass irgendwas ganz faul mit diesem System. Da habe ich mich gefühlt wie im Gefängnis und ich habe mir geschworen damals, dass ich das meinen Kindern niemals antun werde. Und ich habe gerade gestern noch darüber geredet. Ich hatte mit meinen Eltern gesprochen mehrmals, aber meine Eltern, die haben gesagt, es gibt keine andere Lösung. Sie haben das schon verstanden, dass ich in der Schule leide und das nicht gut finde. Aber für sie in dem Moment gab es keine Lösung und sie haben dann einfach gesagt, ich muss das jetzt halt einfach durchziehen. Und ich habe eine sehr besondere und tiefe Verbindung zu meinem Großvater gehabt. Und jedes Mal, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, bin ich bei ihm durch die Wohnung gegangen und habe ihn begrüßt und er mich. Und er hat mich immer so freudestrahlend angelächelt, wenn ich nach Hause gekommen bin, hat sich gefreut, dass ich wieder da bin. Und habe mich dann jedes Mal gefragt, und wie war es in der Schule? Und weil ich meinen Opa so lieb hatte, also wirklich deshalb, habe ich immer gesagt, gut. Aber innerlich war wirklich ein riesen lauter Schrei in mir. Und am liebsten hätte ich wirklich da gestanden und geschrien, Schrei. Es war einfach nur schrecklich. Hätte ich am liebsten, aber das habe ich nicht getan, weil ich ihn so lieb hatte. Und ich habe diese Geschichte gestern geteilt, weil ich der Meinung bin, dass viele Kinder einfach schweigen. Dass viele Kinder einfach spüren, dass die Eltern überfordert sind und keine Lösung wissen und dass sie deswegen einfach still sind und mitmachen. Und obwohl es wirklich Gewalt als Schule, das Schulsystem ist Gewalt am Kind. Und ich weiß, dass das viele triggert, diese Aussage. Aber wenn ich das nicht so sagen würde, wäre das einfach eine Lüge, weil es ist Gewalt am Kind. Und ja, das ist mir damals einfach so klar geworden. Und das war für mich dann eben aber auch schon dieser Weg. Ich werde für meine Kinder was anders machen. Und ich habe dann damals im Abitur in Deutschland, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Deutschland können wir Leistungskurse wählen, zwei. Und ich habe damals Leistungskurs Pädagogik gewählt. Das war dann einfach mein Hauptfach. Und das war tatsächlich das Einzige, was mich dann noch in der Schule interessiert hat, weil ich wollte da schon wissen, was für andere Wege gibt es. Was für andere Wege kann ich mit meinen Kindern mal gehen? Und da habe ich dann natürlich viel über freie Schulen gelernt, über freiere Pädagogik. Und ja, das hat mich einfach sehr, sehr geprägt. Natürlich hauptsächlich meine eigene Schulzeit. Und als unsere Tochter dann geboren ist, da war für mich klar, ja, da muss ich jetzt tiefer gehen. Ich muss jetzt einfach auf den Grund gehen. Was kann ich tun, um mir einen anderen Weg zu ermöglichen?
Ja. Danke fürs Teilen. Ich möchte da noch kurz etwas fragen. Warst du dann während der Schulzeit so wie alleine damit oder hattest du irgendwie Freundinnen oder irgendwie deine Eltern oder konntest du mit irgendjemandem darüber sprechen, weil du vorhin gesagt hast mit deinem Opa, dass du da so schreien wolltest, aber also konntest du dich jemandem so wie öffnen?
Also ich muss sagen, ich hatte eine gute Verbindung wirklich zu meiner Familie, auch zu meinen Eltern. Aber die Schule, das Schulsystem ist ja wirklich auch so aufgebaut, dass Trennung geschieht in den Familien. Dass man nennt das ja auch das Prinzip der gleichaltrigen Orientierung. Da hat der Dr. Gordon Neufeld hat darüber geschrieben, in dem Buch Unsere Kinder brauchen uns. Es ist absolut unnatürlich, dass Kinder mit 30 anderen gleichaltrigen Kindern in einem Raum sitzen und nur ein Erwachsener da ist. Das ist nicht die Form, wie wir Menschen eigentlich lernen. Wir lernen eigentlich von Älteren, von unseren Großeltern, von unseren Eltern, vielleicht auch noch von älteren Geschwistern. Aber von Gleichaltrigen können wir nichts lernen. Also ganz selten mal und vor allen Dingen nicht in dieser Masse 30 Gleichaltrige. Und da passiert es dann ja auch, dass sie dadurch, weil einfach zu wenig Erwachsene da sind, also weil sie nicht mehr in der natürlichen Form lernen, verlieren sie ihren Halt und dann fangen sie an, sich aneinander zu orientieren. Und da passiert das dann, solche Sachen wie, oh, der trinkt schon Alkohol, dann fange ich auch an, Alkohol zu trinken. Oh, der hat jetzt schon eine Freundin, dann brauche ich jetzt auch eine Freundin. Oh, die nimmt jetzt schon die Pille, dann brauche ich jetzt auch die Pille. Ja, und diesen Sog habe ich natürlich auch gespürt. Ja, obwohl ich immer eine Rebellin war, war ein Teil von mir, der sich angepasst hat. Sonst kannst du da ja gar nicht überleben. Sonst bist du ja wirklich völlig allein. Und das heißt, ich habe dann auch mit 15 angefangen zu trinken. Ich glaube, das erste Mal einen Freund hatte ich mit 12, aber es war dann natürlich nur so Händchen halten. Also heute nehmen die Mädels ja tatsächlich schon mit 12 Jahren die Pille. Ja, also bei uns war dann so dieses erste Mal mit 15, 16 und es war wirklich so, eine fängt damit an und alle anderen müssen mitmachen, sonst gehörst du nicht dazu. Aber das ist ja dein einziger Halt, weil deine Eltern sind ja ganz weit weg. Und dann fängst du auch an, deine Eltern zu hassen. Also das ist dann ja total in. Du darfst deine Eltern quasi gar nicht mehr lieben. Dann erzählt einer, oh, ich hasse meine Eltern, meine Mutter, bababababa, und dann fängt der andere auch mit an. Na, und da findet dann so eine richtig tiefe Störungen in dem Familienverhältnis statt. Und das ist dann ja auch eben so bekannt in der Welt als Teenager-Probleme. Also ich höre das ja immer wieder, wenn man irgendjemandem erzählt, ach, ich habe Teenager. Also ich, ne, meine große Tochter ist 22, fast 23, einen 20-Jährigen, 17-Jährigen, 14-Jährigen habe ich. Viele normale Leute sagen dann zu mir, oh mein Gott, du Arme. Oh Gott, so viele Kinder im Teenageralter. Ich kann nur sagen, es gibt keine Probleme bei uns. Diese ganzen Teenager-Probleme, die gibt es nur, die entstehen in dem Schulsystem. Na, und, ja, insofern bei mir war es wirklich so, diese Trennung, dass ich mich so verloren fühlte, dass ich mich auch nicht mehr sicher fühlte, meinen Eltern was zu erzählen. Ich habe, obwohl, wie gesagt, ich wirklich eine tiefe Verbindung zu meinen Eltern hatte. Ich habe ihnen nicht mehr vieles erzählt. Mir ist es zweimal als junges Mädchen, einmal war ich, glaube ich, 15, 16, das andere Mal, glaube ich, 17 ungefähr, ist mir das passiert. Ich bin zweimal fast vergewaltigt worden von einer Gruppe Jungs. Und ich konnte gerade so entkommen und ich habe es meiner Mutter nie erzählt. Ja, und das finde ich einfach so heftig, was dieses ganze System so gemacht hat. Also wie viel Trennung das eben auch zwischen mich und meine Eltern gebracht hat. Das wurde dann tatsächlich, also unsere Beziehung wurde schlagartig wieder besser, als ich aus der Schule raus war. Also da wurde es wieder besser, da konnte ich dann vieles wieder erkennen und wirklich diese Verbindung wieder zulassen. Aber ja, für mich war, also das kann ich ganz klar sagen, die Teenagerzeit war die furchtbarste Zeit meines Lebens. Also das, das habe ich auch nie, ich habe das auch niemals vergessen. Deswegen habe ich auch bis heute einfach so ein großes Mitgefühl für alle Teenager. Und es kommen tatsächlich auch manchmal Teenager zu mir. Also wir haben gerade auch ein 16-jähriges Mädchen, das hat auch bei unserem Frauenretreat mitgemacht. Ja. Und das finde ich natürlich schön. Und sie beschreibt es ähnlich. Sie sagt auch, sie fühlt sich wie im Gefängnis und in der Schule. Und naja, sie spricht jetzt sehr viel mit Angelina, ne, weil die es ja ganz anders erlebt hat. Aber ich finde es einfach schön und ich freue mich, wenn die jungen Menschen, die Teenager, sich wirklich dann auch trauen, sich mitzuteilen, weil oft sind sie einfach allein.
Ja. Bei dir, als du jetzt erzählt hast, mit, dass du fast vergewaltigt wurdest zweimal, ich habe das auch erlebt und bei mir hat sich das so, das war vielleicht so mit 20 und da, ich habe dann so gespürt, so diese, ich fühle mich irgendwie so berufen, so verantwortlich, eben auch ähnlich wie du. Deswegen möchte ich dich fragen, für uns Frauen, wirklich, ich dachte mir damals so, boah, jetzt erst recht, also jetzt muss ich erst recht losgehen, für mich, für uns Frauen, also da muss sich etwas ändern auf der Welt. Und also ja, viel, es gibt so viel Missbrauch auf der Erde. War das bei dir auch? Du sprichst ja auch darüber. Danke, dass du da wirklich so oft darüber sprichst. Das hat mir auch sehr geholfen und ich glaube auch vielen anderen Frauen und Männern. Was hat das bei, mit dir gemacht, wenn du da darüber sprechen magst? Also, ja.
Als junge Frau, ich habe das tatsächlich so erlebt. Ich habe damals echt geglaubt, das ist normal. Also ist es ja leider auch in dieser Welt. Also ich war, ja, wie gesagt, noch ganz jung. Ich war mit meiner Freundin auf einem kleinen Fest. Also das war in so einer Kleinstadt. Wir kamen ja vom Dorf. Und ja, wir wollten einfach nur auf die Toilette gehen und plötzlich war da diese Gruppe, das waren Ausländer, ne? Und ja, die haben mich dann festgehalten und ja, wollten mich mit sich ziehen und meine Freundin hat dann halt auch ganz laut geschrien und ich auch. Und dann kam ein junger Mann, den wir kannten und der hat mich dann echt freigekämpft, ne? Und also das hat mir auch gezeigt, es gibt schon noch Menschen, die Mut haben. Aber gut, das war damals, als ich jung war, ne? Und ich habe immer wieder solche, also einmal ist es mir ja noch passiert, wo ich dann weglaufen konnte auch. Und dann habe ich das aber auch schon sehr jung erlebt, wie viel Missachtung uns Frauen eigentlich gegenüber da ist, weißt du, dass wir wirklich als Objekte gesehen werden. Und ich möchte damit wirklich nicht alle Männer einbeziehen, weil ich weiß, es gibt andere Männer. Ich habe 5 Söhne und die sind anders. Ich habe einen Mann, der ist ganz anders. Ich kenne viele Männer. Ich habe auch Schüler, männliche Schüler, die sind ganz anders. Also ich weiß das. Aber trotzdem ist es einfach ein Problem in dieser Welt. Ich weiß nicht, vielleicht war ich 13, 14 und mein Busen, ich habe halt einfach einen großen Busen. So. Frauen, die haben kleinen Busen, es gibt Frauen, die haben mittleren Busen, es gibt Frauen, die haben großen Busen. Ich habe einen großen Busen. Und ich habe sehr darunter gelitten. Ich habe eigentlich immer nur weite Klamotten angezogen, weil es mir dann immer wieder passiert ist, dass die Jungs im Sportunterricht, also ich finde das skandalös, dass Mädchen und Jungs zusammen ab einem bestimmten Alter sollten die einfach keinen Sportunterricht mehr zusammen machen. Es war wirklich so, meine Freundin hatte auch einen großen Busen und da standen die Jungs da und haben die ganze Zeit auf den Busen geguckt, wenn wir gelaufen sind und gekichert und so. Das war auch total entwürdigend.
Ja.
Ja, und also wir haben uns dann ständig Ausreden ausgedacht. Wir hatten nicht dreimal im Monat hatten wir dann unsere Periode, ne, so, weil wir einfach nicht mehr mitmachen wollten und haben
Oh,
eine
ja.
schlechte Note gekriegt. Was ja auch nicht fair ist. Also das ist einfach ein Chaos, was da passiert. Und dann erinnere ich mich noch, das war wirklich bei uns ein Dorffest, ein Pfingstturnier. Und da habe ich mich dann mal getraut, ein engeres Oberteil anzuziehen. Und es war wirklich so. Ich habe überall Pfiffe gehört. Überall. Alle haben mir auf den Busen geguckt. Alle haben mir hinterher gepfiffen. Blöde Sprüche gemacht. Und ich habe mich so entwürdigt gefühlt in meiner, als Frau. Ich bin tatsächlich damals zum Frauenarzt gegangen, in meiner Verzweiflung und habe gefragt, ob es möglich ist, dass ich mir meinen Busen kleiner operieren lassen kann. Das muss man sich mal vorstellen, was da eigentlich in unserer Welt passiert, auch durch diese Objektisierung, ich weiß nicht, ob das das korrekte Wort ist, also dass man die Frauen einfach zum Objekt macht. Und das ist natürlich auch durch die Pornografie. Ja, die Zeitungen, dann kaufen sich Jungs schon diese Zeitungen, die man überall kaufen kann mit barbusigen Frauen. Und klar kann man sagen, Frauen machen da ja mit, ne? Und ich habe da sehr, sehr viel geforscht. Ich habe das dann, das ging ja weiter so in meinem Leben. Also irgendwann habe ich dann schon zu mir selbst gestanden. Und als ich dann meine Tochter bekommen habe, da habe ich meine Tochter auch gestillt. Ich habe alle meine Kinder so lange gestillt, wie sie wollten. 5, 6, manchmal sogar 7 Jahre lang. Natürlich nicht voll gestillt, nicht wahr? Aber solange sie einfach bis sie selbst entschieden hatten, sie möchten nicht mehr. Und das heißt, da hatte ich dann wieder diese Thematik mit der Brust, nicht wahr? Weil wenn du dein Kind stillst, packst du ja deine Brust aus, damit das Kind trinken kann. Und da habe ich das dann gemerkt, was für ein großes Thema das selbst in der eigenen Familie ist, wie sehr die Menschen das triggert, wenn man in der Öffentlichkeit stillt. Und ich habe es halt trotzdem gemacht, weil mein Kind hat Durst. Soll ich mich als Mutter verstecken? Also ich finde ehrlich gesagt, diese ganzen Stillecken, die dann überall aufgetaucht sind, kann man natürlich sagen, das ist ja für die Mütter geschehen, aber ich habe das als gegen die Mutter empfunden. Die Mutter muss sich verstecken, weil alle anderen sich getriggert fühlen. Und als ich dann hier nach Guatemala gekommen bin, dann habe ich so eine Erleichterung, weißt du, so, oh, das ist irgendwie alles von mir abgefallen, weil plötzlich sehe ich hier ganz viele Mütter, die irgendwo überall stellen. Die haben halt ihre Blusen, ihre Maya-Blusen und überall so haben sie so, nähen sie sich dann so Schlitze rein, damit das Kind die Brust selber auspacken kann. Und du siehst überall Mütter, Kinder, stillende Mütter und du siehst Männer, die nicht auf die Brust starren. Die da nicht denken, oh Gott, die Brust sexualisiert, sondern die sehen das als ganz normal. Und das spürst du auch in diesem Energiefeld. Das ist normal hier. Und das war dann auch so der Moment, wo ich da mal tiefer gegangen bin. Und ich habe das dann immer wieder erlebt. Selbst mit meinem Jüngsten habe ich noch einen Shitstorm gekriegt, weil ich den öffentlich in einem Interview gestillt habe. Und meine Güte, man hat jetzt nicht meine ganze Brust gesehen. Ich glaube, man hat meine Brust gar nicht gesehen. Mein Kind war vor der Brust. Trotzdem habe ich Angriffe gekriegt von anderen Frauen. Und da habe ich festgestellt, wie sehr sich die Menschen angetriggert fühlen, weil sie selbst nicht gestillt wurden. Weil sie selbst oft wirklich noch ein Stilltrauma haben, weil diese Nähe, diese tiefe Verbindung zur Mutter haben sie nicht erlebt. Weil das Stillen, das ist ja die Liebe, das ist am Herzen. Das ist nicht nur Nahrung, die Mama gibt ihre Liebe. Und da habe ich gesehen, wie viele Menschen das triggert. Und dann natürlich tatsächlich auch diese Übersexualisierung der weiblichen Brust, die gibt es ja hier gar nicht. Die hat meiner Meinung nach eben auch damit zu tun, dass so viele Männer einfach nicht gestillt wurden, dass sie sich dann immer noch danach sehnen, nach dieser weiblichen Brust. Na? Und das sind einfach so große Thematiken, ja, die begonnen haben bei mir im Teenageralter tatsächlich schon und die sich dann im Laufe meines Lebens immer mehr geklärt haben und da ich tiefer und tiefer gehen konnte und auch immer mehr erkannt habe, ja, wie wenig die weibliche Kraft einfach gewertschätzt ist. Und das hat natürlich damit dann auch zu tun, dass so viel Missbrauch geschieht. Und du siehst diesen Missbrauch ja nicht nur an Frauen oder auch an Kindern oder es gibt ja auch Missbrauch, den Männer erleben, sondern du siehst diesen Missbrauch ja eben auch an Mutter Erde. Ja, also wenn du hörst, wie die Urvölker leben oder gelebt haben und dann siehst, wie gehen wir heute mit unserer Mutter Erde um. Sie wird mit Giften über und über besprüht. Sie erlebt auch Vergewaltigung. Also die Urvölker sehen die Minen auch als Vergewaltigung von Mutter Erde. Und Plantagen, also wirkliche Ausbeutung auch. Und Mutter Erde ist ja die weibliche Kraft. Sie ist ja die Urgöttin, so kannst du sie nennen, die uns alle versorgt. Also wir wissen doch, ohne Mutter Erde können wir nicht leben. Sie ist es, die uns alle nährt. Sie gibt uns Luft, sie gibt uns Wasser, sie gibt uns Essen. Und so behandeln wir unsere Mutter. Wow. Das ist schon ziemlich krass. Also das sollte uns wirklich mal zu denken geben. Und sie so als Sinnbild der Göttin, der Weiblichkeit. Also so behandeln wir die Mama. So behandeln wir also die Frau. Na, und dazu zählen, ich meine jetzt, ich möchte nicht nur die Männer ansprechen, weil wir selber behandeln uns ja auch schlecht. Wir sind ja selber auch nicht gut. Wir lassen ja so oft, ich habe gerade vor kurzem, weiß nicht, einen Monat vielleicht her, eine junge Frau meinen Rat gesucht und hat mir dann eben erzählt von ihrer Beziehung. Sie war 20 Jahre in einer Beziehung mit einem Mann und sie hat erzählt, sie hat die Sexualität immer furchtbar erlebt, immer. Sie hat sich immer als Objekt gefühlt in der Sexualität, als ob sie nur seine Bedürfnisse befriedigen sollte. Und jetzt überlege ich mal, obwohl sie das so empfunden hat, vom ersten Moment an, hat sie das 20 Jahre lang mitgemacht. Weißt du, das ist doch so heftig. Das heißt, da können wir auch gucken, wow, warum machen wir das? Warum lassen wir das geschehen? Warum stehen wir nicht wieder für uns ein? Und ich habe das schon oft beobachtet, ne? Dass wenn mal auf Facebook oder auf den sozialen Medien, wenn du da siehst, so einen doofen Frauenspruch, weißt du, wo man so Frauen belächelt, so einen Blondinenwitz oder weiß ich, was es da alles gibt, das sind dann immer die Frauen, die darunter lachende Gesichter und Smileys und so weiter posten. Weißt du? Und da denke ich, wow, echt? Wenn ich sowas sehe, da geht mir die Hutschnur hoch, da muss ich doch nicht drüber lachen. Da muss ich doch dem Mann sagen, hey, stopp, du gehst hier gewaltig über meine Grenzen, wie würdest du das denn finden? Es war so ein blöder Witz, jetzt fällt er mir sogar wieder ein. Irgendwie schreibt ein Mann, ja, er war im Fahrstuhl und da war eine Frau mit zwei Tüten. Und weiß ich nicht, sie wollte dann irgendwie den Knopf drücken und hat ihn gebeten, ne, können Sie mal halten. Und anstatt dann die Tüten zu nehmen, hält er ihre Brüste. Oh, das ist ja so lustig, ich kann mich kaum halten. Und aber wie gesagt, es waren bestimmt fünf Frauen, die da drunter, ha, und es waren alles nur Frauen. Und ich habe nur gedacht, Mädels, was ist los mit euch? Ich habe da auch was drunter gepostet. Ja, und mich dann von diesen Menschen entfreundet. Ich weiß nicht, wieso ich mit dem befreundet war, aber also das geht für mich gar nicht. Also wie kann man denn dann noch darüber lachen? Damit ermutigt man die Männer. Und auch übrigens, jedes Mal, wenn wir dann meinen, das haben wir ja auch gelernt, wenn uns jemand hinterherpfeift, wenn uns jemand auf den Arsch oder auf den Busen guckt, dass wir uns geehrt fühlen sollen. Oh, wieso, sei doch froh. Meine Tochter hat das auch mal gehört. Da ist irgendein junger Mann zu ihr, so ein Tourist, zu ihr gekommen und hat sie angebaggert und hat sie sogar berührt am Busen. Und dann ist sie total ausgerastet und hat ihn total zusammengeschrien.
Wow.
Und ein guter Kumpel von meiner Tochter wollte sie dann beruhigen und hat dann zu ihr gesagt, naja, du bist halt so schön. Und dann ist sie noch mehr ausgerastet.
Ja.
Weil sie hat gesagt, ey, du, weißt du was, das ist überhaupt gar keine Rechtfertigung, dass mich irgendjemand anfasst, weil ich schön bin. Weißt du, es gibt keine Rechtfertigung dafür. Und er hat dann auch sehr darüber nachgedacht. Und Angelina, meine Tochter, hat schon sehr viele Männer zum Nachdenken gebracht, weil sie ihnen einfach klar gesagt hat, wir wollen das nicht. Wir
Ja.
wollen es. Es ist nicht richtig. Wir sind
Wow.
keine Objekte. Wir sind Frauen.
Ja.
Und, aber weißt du,
Stark.
wenn wir das den Männern nicht zeigen, wenn wir das unseren Söhnen nicht zeigen, wer erzieht denn die Jungs? Das sind die Mütter. Und es beginnt schon mit den Müttern. Wir müssen unseren Söhnen zeigen, was es bedeutet, eine Frau wertzuschätzen. Und es spüren sie schon im Mutterleib, ob wir uns selbst wertschätzen. Wenn wir uns selber permanent schlecht fühlen, wenn wir uns selbst mies behandeln, schlecht behandeln, dann lassen wir uns auch immer schlecht behandeln. Und das spüren unsere Töchter und unsere Söhne schon in unserem Mutterleib. Und damit geben wir ihnen das dann schon mit. Naja, ich muss mich sowieso schlecht behandeln lassen von den Männern, dann werde ich vielleicht wenigstens von ihnen geliebt. Und weißt du, es ist einmal schlichtweg eine Lüge und diese Lügen müssen wir wirklich durchbrechen. Und es beginnt, indem wir uns selbst wieder wertschätzen. Und jede Frau, die sich selbst wertschätzt, die sich wirklich selbst wieder liebt, ne, die wird auch keinen Missbrauch mehr erfahren. Weil das Gleiche ist ja, ich habe es jetzt gerade wieder, ich höre so viele Geburtsgeschichten und man sagt ja ganz oft, es ist gut, wenn wir gute Geburtsgeschichten hören. Und das sehe ich auch so, wir brauchen gute Geburtsgeschichten. Aber ich finde auch, dass wir die traumatischen Geburten hören müssen. Wir müssen die Frauen hören, die so viel Schmerz erlebt haben. Und ich habe bestimmt schon 1000 Frauen zugehört, und wo sie mir ihre Geburtsgeschichten geteilt haben. Und gerade am Samstag wieder meine Frau erzählt, dass erst Einleitung, das ist schon mal Gewalt. Dann hat es alles nicht geklappt, dann ging es nicht weiter. Und dann Sauglocken, mehrmalige Sauglocken, das ist eine Vergewaltigung. Und dann haben sie doch noch einen Kaiserschnitt gemacht. Und
Boah,
was
das
sie vorher
alles auf einmal.
alles auf einmal. Und was sie dann
Wow.
gesagt hat, sie hat dann nach ihrem Baby gerufen. Na, sie haben ihr einfach ihr Baby, sie haben es kurz
Wow.
hochgehalten und haben es mitgenommen. Und sie hat dann einfach nach ihrem Baby, wo ist mein Baby? Wo ist mein Baby? Ich will jetzt mein Baby. Na, und dann hat man erst zu ihr gesagt, ja gleich, ja gleich, ja gleich. Und sie hat halt immer wieder gefragt. Und dann hat man den Hahn der Betäubungsmittel aufgedreht und dann war sie weg. Von einer Sekunde auf die andere.
Boah.
Also du musst dir das mal überlegen, nicht nur, dass sie so viel körperliche Gewalt erfahren hat, dann dreht man den Hahn der Betäubungsmittel auf, dass sie dann nochmal für eine halbe Stunde weg war, um sie ruhig zu stellen. Wow. Na, das ist unfassbar, was da immer noch passiert. Und das ist 3,5 Jahre her. Also das ist nicht so, das ist jetzt 30 Jahre und heute passiert das nicht mehr. Nee, nee, das passiert täglich, diese Gewalt an der Frau, unseren Kindern und damit natürlich auch an den zukünftigen Männern. Die geschieht einfach täglich. Und sie geschieht in der Schule, sie geschieht im Krankenhaus, sie geschieht in der Kita. Ne? Das ist so viel Gewalt in der Welt und wir erkennen es nicht als Gewalt, weil wir gelernt haben, das ist ja nun mal so. Das ist ja nun mal normal. Und das ist die Frage, wollen wir wirklich diese Normalität aufrechterhalten? Weil wir wissen, es sind Kriege in der Welt. In Europa ist ein Krieg. Und es gibt durchaus Politikwissenschaftler, die sich große Sorgen machen, dass dieser Krieg in der Ukraine größer werden könnte und ganz Europa involvieren könnte. Und ja. Dann höre ich Menschen sagen, okay, wir meditieren jetzt mal für den Frieden, wir beten mal für den Frieden. Und es ist super, kannst gerne machen, bete für den Frieden, ja, meditiere für den Frieden, super. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir uns mal den Unfrieden und die Gewalt ist das Gegenteil von Frieden, dass wir uns das mal anschauen, weil solange noch so viel Gewalt in uns ist, so viele unverarbeitete Gewalterlebnisse in uns sind, wie wollen wir denn da in den Frieden kommen? Im Kleinen wie im Großen, weißt du, das geht nicht. Dieser Wandel, diese Veränderung, geht zum großen Teil vom Inneren aus. Und das heißt, wir müssen wirklich, wirklich erstmal erkennen, wie viel Gewalt da passiert. Alleine, weißt du, ich weiß, dass es viele nicht sehen. Ich habe das früher auch nicht gesehen, weil ich es auch nicht kannte. Als meine Tochter damals geboren ist, ich habe auch Fläschchen gekauft. Ich habe einen Schnuller gekauft. Meine Schwiegereltern haben uns ein Kinderzimmer geschenkt. Mein Vater hat uns einen Kinderwagen gekauft. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, weil so bin ich ja auch aufgewachsen. Plötzlich war meine Tochter da und wir beide, mein Mann und ich, wir haben gefühlt, nee, das passt jetzt irgendwie nicht. Das heißt, die hat nie in ihrem Kinderzimmer geschlafen. Nie. Robert hat sie mit in unser Bett genommen und das war irgendwie so selbstverständlich. Wir wussten gar nichts über Familienbett. Heute redet man viel darüber, wussten wir gar nicht. Wir haben es einfach gemacht. Und die Flaschen. Ich habe niemals eine Flasche. Ich habe dann die Flasche, das ganze, das Sterilisationsgerät, alles, was ich da hatte, habe ich irgendwann über eBay verkauft. Ich habe es nie benutzt. Kinderwagen. Ich habe es nie benutzt. Ja? Und ich habe es dann später mal, habe ich sie da mal reingesetzt und sie wollte da immer raus. Sie hat immer sofort, sie wollte so rausstürzen und da habe ich gedacht, das bringt nichts, ich muss sie tragen. Sie wollte immer getragen werden. Und dann habe ich natürlich auch dadurch, dass ich hierher gekommen bin, aber auch schon vorher dann mit meinem zweiten Kind, ich habe immer mehr gemerkt, wie unnatürlich wir eigentlich leben. Also auch der Schnuller, weißt du, ist eigentlich nur zum Ruhigstellen des Kindes gedacht. Weil das Kind möchte an der Brust der Mama liegen und nuckeln und möchte nicht an einem Silikonding da lutschen. Ja, und dass wir vieles einfach machen und wiederholen, weil wir das selbst so erfahren haben. Weil wir selbst immer noch ein Trauma in uns haben von unserer eigenen Geburt, von unserer eigenen Stillzeit, wo wir auch nicht gestillt wurden oder auch im eigenen Bett schlafen mussten, in der Wiege schlafen mussten, wo uns auch die Nähe zur Mama fehlte. Und wenn wir das nicht bekommen haben und das nicht geheilt haben, dann neigen wir einfach dazu, das zu wiederholen. Ja, und genauso ist es mit der Schule. Viele leiden in der Schule, aber es ist ja nun mal so, okay, ich wiederhole das jetzt mit meinen Kindern, obwohl ich eigentlich fühle, das ist falsch. Weil wir gar nicht wissen, wie kommen wir da raus und weil wir gar nicht erkennen, dass da doch ein Trauma liegt. Also viele wehren sich immer dagegen, wenn ich so sage, ja, es gibt ein Schultrauma. Na, die meisten Menschen haben ein Schultrauma. Und dann denken sie, ach Quatsch, naja, so schlimm war es dann doch nicht. Okay, wirklich? Na, alleine, dass du morgens früh aufstehen musst, obwohl du noch schlafen willst, als sechsjähriges Kind, ist Gewalt. Na, das ist. Wenn du das nicht freiwillig machst, wenn du da sitzen musst, obwohl du eigentlich viel lieber bei deiner Mama wärst und spielen würdest zu Hause. Ne, das ist eine Form von Gewalt. Und ich möchte das auf keinen Fall beschönigen, denn ich habe gestern gerade mit einer Mutter gesprochen, weil sie meinen Rat wollte. Die hatte ein Interview von mir gesehen und ihr Kind ist halt auffällig, wie so viele Kinder, die nicht ins System passen. Und Diagnose ADHS, wie so viele Kinder. Und ja, sie hat halt nur Drama. Da muss sie ihn ständig abholen. Da muss sie ständig zum Schuldirektor. Dann dies und das. Sie hat jetzt schon ihre Arbeit aufgegeben, weil es nicht mehr klappt. Und was soll sie bloß machen? Und dass sie fühlt, dass es ihrem Kind nicht gut tut. Und da habe ich gesagt, ja, was sagt denn dein Kind? Ja, er sagt, ja, er geht ja gerne zu, manchmal geht er gerne zur Schule. Ich so, ach ja. Und dann revidiert sie das nochmal. Hat er das wirklich gesagt? Nee, er lernt gerne. Ich so, ah, okay, das sind aber zwei verschiedene Sachen. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt hier gerade vor dem Meeting, als ich ihn nochmal gefragt habe, wie gut findest du gerade die Schule, hat er so gemacht. Und dann meinte sie, es wäre ja gar nicht so schlimm. Ich so, echt? Was bedeutet das, wenn ich dich frage, wie ist denn dein Leben und du zeigst mir das hier? Bedeutet das, dein Leben ist gut? Bedeutet das, du bist glücklich? Du bist erfüllt? Und sie so, Ich so, ah. Und woher weißt du, dass er nicht so gemacht hat und eigentlich am liebsten so gemacht hätte, aber es nicht macht, um dich nicht zu verletzen? Und da habe ich nämlich dann eben meine Opa-Geschichte erzählt. Weil die Kinder merken das. Die merken das, dass die Eltern überfordert sind, dass die Eltern an ihre Grenzen kommen und dann fügen sie sich einfach. Das ist, was Kinder tun. Kinder wollen ihre Eltern nicht belasten. Das merken sie nämlich schon sehr früh. Und deswegen spielen sie das Spiel mit, obwohl sie unglücklich sind. Und ja, da müssen wir einfach als Eltern wirklich, wirklich hinschauen. Und das können wir nur, wenn wir auch unsere eigene Geschichte nochmal anschauen und aufarbeiten. Ja, und das ist einfach so wichtig, weil Gewalt können wir überall in unserer Welt sehen. Wir können sie nicht nur in der Ukraine und in Israel sehen, wir können sie in unserem eigenen Leben sehen. Ja, und das ist das Wichtigste, dass wir damit anfangen.
Darf ich da kurz dazwischen grätschen? Danke vielmal. Danke. Du hast erst in einem Video etwas erzählt, was mich schockiert hat. Du kannst es vielleicht gleich besser erzählen. Ich erzähle das aus meiner Erinnerung. Irgendwie, dass es eine Kita gibt, weil ich erlebe das so oft, wenn ich solche Dinge ausspreche, wie krass ich anecke und wie viel Widerstand da kommt von den Menschen und wie sehr sie das so ablehnen und wie sehr sie diese kranke Realität nähren. Also, weißt du, wie ich meine? Und dass dann ich so wie verrückt bin oder ja, du träumst oder keine Ahnung, fernab von der Realität, obwohl, also fragt sich dann, was das Krankhafte ist, ehrlich gesagt, worauf ich hinaus wollte. Aber Frage Nummer eins, wie gelingt es uns, weil diese Menschen spüren ja auch, dass, also, dass da Verletzungen sind in ihnen und so. Und, aber, also, wie gelingt es uns, weil als ich mich so auf meinen Weg gemacht habe, also erstens wusste ich gar nicht so richtig, dass es da so wie eine Szene gibt, sage ich jetzt mal, oder einfach eine Bewegung von Menschen, die da auch auf ihrem Weg sind und so. Und da war ich zuerst so, oh wow, es gibt Menschen, die so sind wie ich. Und dann habe ich aber so schnell gemerkt, also vieles, da konnte ich einfach mich nicht, also das hat für mich nicht, da dachte ich, hä, also diese Menschen sind ja gar nicht richtig auf ihrem Weg oder was sie sagen, resoniert gar nicht mit mir und meiner Wahrheit und deswegen verstehe ich irgendwo auch, dass so diese spirituelle Szene auch so belächelt wird, weil einige Dinge, also kann man auch wirklich nicht so ernst nehmen, also in Liebe jetzt, aber
Sollte man noch nicht zu ernst nehmen.
ja, voll, richtig, ja. Eben, weil es dann, ja, anderes Thema. Was ich sagen möchte, wie kommen wir wirklich in die Veränderung? Ich habe das Gefühl, ja, wir sind Menschen, ja, wir werden immer mehr, aber also da dürfte noch ein bisschen wachsen, da so.
Gibt tatsächlich nicht so viele Menschen, die wirklich den Mut haben, hinzuschauen. Man muss halt immer gucken. Also die Urvölker, die leben Spiritualität halt so ganz anders. Bei uns ist das ja wirklich so eine Szene geworden. Ja, und du zählst dich dann zu den Spirituellen, wenn du zum Beispiel einmal am Tag eine Meditation machst oder vielleicht auch nur einmal in der Woche oder wenn du Yoga machst. Und oder dir mal ein spirituelles Video anguckst, dann denkst du, du bist spirituell. Für die Urvölker bedeutet, naja, wir sind ja eh spirituelle Wesen und es bedeutet einfach, dass wir bewusst leben. Dass wir bewusst leben, dass wir alles, was wir tun, bewusst tun, dass wir unsere Bestimmung leben, dass wir unsere Kinder bewusst begleiten, ja, dass wir Entscheidungen aus Bewusstsein und eben nicht mehr aus Unbewusstheit treffen, dass wir bewusst in der Verbindung sind mit Mutter Erde. Ja. Also das ist einfach so ein bewusstes Leben in allen Aspekten. Und was ich einfach sehe in unserer westlichen Welt, ist, dass so viel Trauma geschehen ist. Und ist das Trauma, Trauma sehe ich so wie eine Trennung, die dann geschieht. Eine Trennung, und so erklären es eben auch die Urvölker, wenn du ein tiefes Trauma erlebst, dann können sich ja sogar Seelenanteile von dir abspalten. Ne? Aber was definitiv immer passiert ist, wenn du ein Trauma erfährst, dann schließt du einen Teil von dir ein. Dann ist das vielleicht noch nicht eine komplette Abspaltung, aber du schließt es ein, zum Beispiel. So, wenn du geboren wirst und du dann tatsächlich einfach von deiner Mutter getrennt wirst und in so ein Säuglingszimmer kommst oder dann auch zu Hause geht's, dann weiter kommst du in deine eigene Wiege. Das heißt, du bist nicht bei der Mutter, obwohl du spürst, du bist eins mit der Mutter. Du brauchst die Mutter, um zu leben, nicht nur wegen dem Essen, sondern du brauchst ihre Nähe, du brauchst ihre Liebe, du brauchst die Verbindung zu ihr und die ist nicht mehr da. Und dann schreist du, schreist nach deiner Mutter. So, dann gibt es diese schlauen Menschen, schlau, es ist ironisch gemeint, die dann sagen, nee, ein Kind muss lernen, sich selbst zu regulieren. Und lass es mal weinen, das ist gut für die Lungen. Und dann hören die Mütter darauf, haben mir Mütter erzählt. Es gibt ein Buch, es ist keine Empfehlung. Das heißt, jedes Kind kann schlafen lernen. Also ich sage es nochmal, es ist keine Empfehlung. Ich habe es auch nicht gelesen, aber viele Mütter, die ich begleitet habe, haben es gelesen. Ungefähr so um die vor 20 Jahren. Und da war das so ein Training von einer Psychologin und einem Arzt, dass du dein Kind halt immer einfach ein bisschen länger schreien lässt, bis es dann irgendwann aufhört. Und ich habe Mütter gehabt, die das gelesen haben und die haben eigentlich gefühlt, wie falsch das ist. Und die saßen und haben sich die Ohren zugehalten, weil es sie so fertig gemacht hat, dass ihr Kind schreit. Aber sie haben geglaubt, naja, sagt ja hier eine Kinderärztin und ein Psychologe, dann muss das ja richtig sein. Ja, und also so viel Lüge, aber wie gesagt, nochmal aus Sicht des Kindes. Das Kind glaubt, fühlt, es ist eins mit der Mama. Plötzlich ist es getrennt. Das ist jetzt, wird jetzt sehr aufgebauscht, dieses Zwillingsthema seit ein paar Jahren. Na, jetzt hatte plötzlich hatte ja jeder einen verlorenen Zwilling. Und ja, es passiert mal, dass man wirklich einen Zwilling mit im Mutterleib hatte, aber es ist mir einfach, es ist für mich auch so eine Welle, weißt du, die mal gerade wieder die Runde in der Spiri-Szene macht. Jetzt hatte jeder plötzlich einen verlorenen Zwilling. Aber es ist egal, ob wir einen verlorenen Zwilling hatten oder nicht, weil definitiv haben wir unsere Mutter verloren. Und unsere Mutter ist unsere älteste Ahnin. Das ist die, die uns die Wurzeln gibt. Die haben wir alle verloren. Also die meisten von uns. Es gibt ja kaum jemand, der keine traumatische Geburt hat, der nicht von der Mutter getrennt wurde, die so in unserem Alter sind. Ne? Und also das löst einfach ein großes Trauma aus. Und was macht das mit uns? Dieser Säugling, der da liegt, der hat so einen großen Schmerz und wird trotzdem nicht gehört. Und da schließt er einfach diesen verletzten Teil in sich ein, um zu überleben. Und es ist wirklich überlebensabhängig, weil, das habe ich tatsächlich im Pädagogik-Leistungskurs gelernt, und diese Geschichte kann man auch nachlesen, die es war einmal ein Kaiser. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das der Karl war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, müsste mal nachgucken. Und er wollte rausfinden, welche Sprache sprechen Kinder, wenn man nicht mit ihnen spricht. Also welche Sprache würden sie dann von selbst sprechen? Dann hat er Kinder genommen, Babys, die frisch geboren waren, und hat die von ihren Mamas weggenommen in ein Zimmer. Dort lagen sie den ganzen Tag in ihrem Zimmer, und die hatten Ammen, also Frauen, die sie gestillt haben, die mehrmals am Tag zu ihnen gegangen sind, um sie zu stillen. Also die haben ausreichend Nahrung gekriegt. Diese Ammen durften aber nicht mit den Kindern sprechen. Die durften einfach nur dahin, Kind stillen, wieder weglegen. So, was ist passiert mit diesen Kindern, die wirklich so weggesperrt waren, nur Nahrung bekommen haben? Die sind alle innerhalb eines Jahres gestorben. Und da kannst du mal sehen, das finden wir alle schrecklich, ne? Und dann finden wir es nicht schrecklich, wenn unser Kind in der Wiege liegt. Also das ist einfach, also ich habe eine Frau begleitet, da hatten die Eltern, ich glaube, eine Bäckerei war das, und die sind gleich wieder arbeiten gegangen. Und die Bäckerei war zwar ein Haus nebenan, aber die haben das kleine Mädchen als Säugling da alleine liegen lassen. Und die war oft den ganzen Tag alleine, sind auch nur hingegangen, um sie zu füttern. Und da denke ich auch, wow, wie heftig ist das? Und was für einen tiefen Schmerz müssen die Eltern in sich tragen,
Ja,
damit
ich wollte
das
jetzt fragen, wie kann man das überhaupt machen? Also wie schaffen wir das überhaupt?
kannst du nur machen, wenn du selber
Oh.
Trauma erlebst, wenn du selber Trauma erlebt hast. Und da spielt natürlich dann auch eine Rolle, wann hat es eigentlich angefangen. Ne? Dann musst du natürlich dir auch die Zeit der Kriege angucken, ne? Wo auch ganz viel Trauma, Vergewaltigung und so weiter an den Frauen geschehen ist. Und wenn du so ein tiefes Trauma erlebt hast, oder auch die Gewalt an der Geburt, das sehe ich immer wieder. Das hat mir auch diese Frau erzählt, von der ich eben erzählt habe, dass sie ganz viel Wut auf ihr Baby hatte. Ich habe auch schon Frauen gehört, die mir erzählt haben, sie haben ihr Baby gehasst. Und das ist nicht, weil sie schlechte Frauen sind. Und die alle, mit denen ich gesprochen habe, haben sich auch sehr auf ihr Baby gefreut. Aber Geburtstrauma ist eine Vergewaltigung. Das ist eine Vergewaltigung. Und dann wird die Frau noch zugedröhnt mit chemischen Medikamenten, die in ihren Hormonhaushalt eingreifen. Also das, was Frauen da erleben mit Sauglocke, mit all diesen Medikamenten und so weiter, das ist einfach eine unglaubliche Gewalt. Es ist eine Vergewaltigung an der Frau. Und wenn du das erlebt hast, dann bist du ja selbst von dir getrennt. Na, wie willst du dann Verbindung und Nähe zu deinem Kind aufbauen? Das ist einfach sehr, 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 sehr schwierig. Und so haben sehr viele Mütter, die Gewalt an der Geburt erlebt haben, eine Kindbettdepression. Sehr viele Mütter können nicht stillen. Natürlich, jede Frau könnte stillen. Bei den Urvölkern kennt man Kindbettdepressionen nicht. Das hat wirklich mit diesem Trauma zu tun. Aber Frau wird dann ja erzählt, es ist nun mal so. So ist es halt nun mal. Na, und da müssen wir aufwachen, da müssen wir wirklich hinschauen. Weil du hast es eben angesprochen, dieses Beispiel mit dem Missbrauch in der Kita. Und guck mal, das ist doch,
Genau.
zeigt doch alles, wie schlimm es eigentlich wirklich ist. Und wenn wir selbst Trauma erlebt haben, wir Frauen, sind wir in unserer Kraft geschwächt. Denn das Trauma unterdrückt ja unsere weibliche Kraft. Und weibliche Kraft, viele wissen ja gar nicht mehr, was weibliche Kraft bedeutet. Sie denken dann an die liebevolle Mutter vielleicht gerade nochmal. Und es ist auch so. Die weibliche Kraft hat viele Aspekte und ein Aspekt ist diese bedingungslos liebende Mutter. Aber die weibliche Kraft ist auch die Vulkankraft. Die weibliche Kraft ist die Kraft, die ganz klar Nein und Stopp sagt. Das ist die Urgewalt, die immer für das Leben einsteht und aufsteht, wenn irgendwas gegen das Leben geht. Na, aber solange wir traumatisiert sind, und da kannst du auch an der Geschichte genau sehen, wann fing das eigentlich an, dass die weibliche Kraft nicht mehr wertgeschätzt wurde, dass die weibliche Kraft unterdrückt wurde, dass Frauen sich plötzlich unterordnen mussten. Und das fing an, durch die Geschichte der Bibel, ne? Also diese versucht haben durchzudrücken, wo wir dann ja plötzlich die Bösen wurden, die sich schuldig und schämen müssen, ja, wegen
Aus der
uns, weil
Rippe
aus
von
dem.
Adam.
Genau. Wir sind aus der Rippe eines Mannes, was körperlich rein gar nicht möglich ist. Wir sind dann schuld, wir haben uns von der Schlange verführen lassen. Also die Schlange ist bei den Urvölkern eine gute Kraft. Die steht für die Weisheit. Die Schlange steht für die Weisheit, für die Gerechtigkeit, für die Heilung. So, wenn du die Geschichte mal ein bisschen anders siehst, dann ist Eva zur Schlange gegangen, weil sie gemerkt hat, der Adam, der hat einen an der Waffel. Der will sie unterdrücken. Also geht sie mal zur weisen Schlange, zur Göttin. Hier, ich habe hier die Göttin, mit der Schlange, die Ischel. Sie geht zur Großmutter und fragt die Großmutter um Rat. Und
Hallo.
dann wird der patriarchale Gott böse und schmeißt sie mal eben alle aus dem Paradies, ne? Und da sind einfach sehr viele Lügen. Und dass die Frau da mitspielt, das hat sie nur gemacht, weil man sie traumatisiert hat. Man weiß, es gab in diesen Kriegen damals schon befohlene Vergewaltigung. Und das traumatisiert die Frau, das traumatisiert das Kind, das traumatisiert auch den Mann, wenn ein Mann zuschauen muss, wie die Frau vergewaltigt wird und er sie nicht schützen kann. Also das macht einfach ganz, 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 ganz viel. Also ganz viel Trauma innerhalb der ganzen Familie, ganz viel Trennung auch. Und das sehe ich auch bei traumatischen Geburten. Und dass die Frauen dann oft unbewusst sauer auf ihren Partner sind, dass der Partner auch sauer auf sich selbst ist, dass er seine Frau nicht beschützen konnte. Ne? Also da passiert dann auch ganz viel zwischen Mann und Frau, dass die Frau dann keine Sexualität mehr leben will aufgrund der Gewalt, die sie in der Geburt erfahren hat. Also da sind einfach so viele Themen, die sich lange, lange, lange nach der Geburt einfach weiterziehen und wo es einfach sehr oft so ist, wenn diese Geburt nicht aufgearbeitet wird, erlebt das Kind eine sehr ähnliche Geburt. Na, das habe ich sehr oft gesehen, bei mir selbst auch. Also ich bin auch, meine Mutter ist eingeleitet worden, geschnitten worden, ich bin mit der Sauglocke aus meiner Mutter gezerrt worden und sehr ähnlich, bis auf diese Einleitung, ist auch mein Kind geboren worden, mein erstes. Na, das heißt, die Geburt steckt uns in den Zellen, diese erlebte, erfahrene Gewalt steckt uns in den Zellen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich, wirklich, wirklich da tief schauen und eben nicht nur, wenn wir jetzt bei der Spiri-Szene sind, von Licht und Liebe reden und nicht nur das Schöne visualisieren. Das kannst du alles machen, da sage ich gar nichts dagegen. Aber solange wir das Alte nicht heilen, das ist, was die Urvölker ganz klar sagen, das Trauma wird mindestens über 7 Generationen weitergegeben. Na, und du kannst es nicht, ich deckel das jetzt mal eben zu, ja, wir haben es ja schon so lange zugedeckelt. Na, und es lässt sich ja nicht zudeckeln, was wir doch in der Welt sehen. Die Welt zeigt es uns doch, wie traumatisiert die Menschheit eigentlich immer noch ist. Und da müssen wir jetzt wirklich hinschauen. Und das kann jeder von uns selbst, weil da sind wir dann bei der Kindergartengeschichte. Na, das ist leider kein Einzelfall mehr. Na, das in den Kindergärten, diese Frühsexualisierung, die soll komplett in allen Kindergärten durchgesetzt werden. Na, und dass da Kuschelecken sind, dass man die Kinder ermutigt, dass sie sich selbst befummeln und so weiter. Und Kinder sind keine sexuellen Wesen. Das waren Pädophile, die sie zu sexuellen Wesen machen wollten. Aber das hat nichts mit der wahren Natur unserer Kinder zu tun. Na, wenn, also das ist jetzt natürlich noch mein eigenes Thema, aber dass wir das alles so immer annehmen, was man uns da erzählt, das liegt daran, dass wir selbst unser Trauma nicht aufgearbeitet haben. Weil wenn wir das hätten, dann würden wir uns wieder fühlen und dann würden wir auch wieder fühlen, was ist wahr und was ist unwahr, wo manipuliert man uns nur. Und man manipuliert uns an allen Ecken und Enden. Ich sage auch immer, eine Mama, die wirklich verbunden ist mit ihrem Kind, die eine natürliche, eine selbstbestimmte Geburt erlebt hat, die ihr Kind stillt, ihr Kind trägt, die würde ihr Kind gar nicht in die Kita geben. Das würde sie gar nicht tun, weil sie so in der Verbindung ist zu ihrem Kind und dann würde sie spüren, das ist doch viel zu früh. Ich gebe doch, ich guck mal, mein kleiner Sohn, er ist 2,5 Jahre alt. Ich könnte den noch gar nicht weggeben von mir. Der kommt da, also mindestens, also 2 Stunden spielt er dann schon mal mit seinen Geschwistern. Jetzt sind wir hier 1 Stunde. Na, vor 1 Stunde habe ich ihn das letzte Mal gesehen. So, jetzt kommt er. Nach 1 Stunde braucht er seine Mama. Na, und das geht doch gar nicht. Und das weiß ich, dass er mich noch braucht. Und da könnte ich ihn doch gar nicht in die Kita geben. Das heißt, das sind alles, das alles, dass es die Kita überhaupt gibt, ist schon ein Zeichen dafür, wie viel Schmerz immer noch an uns ist. Wie sehr wir die Trennung in uns noch nicht aufgearbeitet haben. Und das ist für mich das Allerwichtigste, wenn wir wirklich von Weltfrieden sprechen. Wenn wir überhaupt von Frieden sprechen, dass wir diese Gewalt, die es gibt, dass wir die nicht mehr ausblenden. Ja. Ich höre dann auch immer diese interessanten spirituellen Theorien, habe ich vor kurzem gerade mit Robert drüber gesprochen, mit meinem Mann, wo man dann sagt, ja, man muss ja hier nur auf das Positive sich konzentrieren. Und all die, die über das Negative reden, die halten das Negative ja am Leben. Weißt du, sowas wird dann erzählt. Damit man bloß wegschaut vor dem, was passiert, damit die Mächtigen weiterhin ihren Schmuder verbreiten können, ihre Lüge und ihre Gewalt verbreiten können, und die bewussten Menschen bloß schön weggucken. Und dann, das ist ja auch, was ich gehört habe, diesen Trailer, den ich da gepostet hatte, von der Kinderschutzbeauftragten, die da eben ganz klar auch einen Fall aufgedeckt hat. In Süddeutschland, mit diesen, wo mehrere Mi Kinder missbraucht wurden, in dem Kindergarten sexuell missbraucht wurden. Also das ist auch bewiesen worden, das hat man körperlich wirklich bewiesen. Und wo ich dieses Video gepostet habe, das hat ja so viel auf meinem Kanal, wo ja eigentlich schon echt bewusste Menschen zu gucken, Shitstorm ausgelöst. Nee, nee, das stimmt so nicht. Nein, das ist nicht wahr. Nee, bei uns im Kindergarten passiert es nicht. Also so richtig, da habe ich richtig, richtig gesehen, wie viele Menschen lieber weggucken wollen bei solchen Themen.
Ja, und du hast auch erst gesagt, ich wusste das nicht, aber du hast da gesagt, irgendwie, dass New Age Spiritualität ja auch von der CIA ins Leben gerufen wurde. Und das war, da dachte ich mir so, interessant.
Klar.
Ja.
Ja, klar, das ist so. Der Stefan Berndt hatte das auch erzählt, dass er so in den 90er Jahren hat er sich ja sehr intensiv, also Anfang der 90er, mit den Prophezeiungen beschäftigt, auch viele europäischer Seher. Und er hat gesagt, plötzlich sind die dann alle aus allen Büchereien und Bücherläden verschwunden und wurden ersetzt mit New Age Büchern.
Ja, wow. Spannend. Ich würde gerne noch auf ein Thema mit dir eingehen. Und zwar, Missbrauch ist ja auch oftmals in unseren Familien. Und auch das habe ich das Gefühl, kommt immer mehr ans Licht und so. Und gleichzeitig wurde ja da so lange geschwiegen und bis heute. Also ich höre das so viel. Erschreckend. Ich kenne erschreckend viele Menschen, die in ihren Familien Missbrauch erlebt haben. Und ihr sprecht immer darüber so, und Robert sagt es, glaube ich, auch gerne, wir können nur mit unseren Ahnen gehen, diesen Weg. Und jetzt so meine Frage wirklich für so quasi praktische Tipps, weil wenn da noch so viel Schmerz ist, so viel Unvergebung, so viel, so viel, was auch immer, also was deine Ahnen dir vielleicht angetan haben, wie kannst du da, wie ist uns das möglich? Also, weißt du,
Du
wirkliche
meinst, wenn es
Vergebung,
direkt,
wirkliches.
wenn es direkt ein Ahne war, der
Ja,
eine Frau, ein
voll.
Kind, zum Beispiel der Großvater.
Zum Beispiel, ja.
Ja, das ist natürlich echt ein tiefes Feld, ne? Also erstmal möchte ich dann sagen, Guck mal, die Urvölker, bei denen können wir ja schauen, wie wir wahrscheinlich alle mal gelebt haben. Ja, oder sehr ähnlich, weil wir kommen ja alle von einem Urvolk. Urvolk bedeutet ja einfach nur dieses ursprüngliche Leben, noch in Verbindung mit Mutter Erde, mit den kosmischen Gesetzen. Und ja, für sie, also dieses ganze Thema geistige Welt, ne, das gibt es ja gar nicht. Das sind aber die Ahnen. Ja, also sie glauben ganz sicher, dass dann die Ahnen. Also wenn zum Beispiel der Großvater stirbt, dann ist er in der Welt der Ahnen. Na, und dann wissen sie, dass der ist dann immer noch da. Na, der ist dann vielleicht nicht mehr physisch da, aber er ist immer noch da und passt auf mich auf. Na, als Ahne dann in dem Moment. Nicht mehr als Großvater, sondern als Ahne. Und so, ich habe das mal erlebt auf einem Ältestentreffen, als ein südafrikanischer Ältester sich vorgestellt hat. Der hat so seine komplette Ahnenlinie mit vorgestellt. Weißt du, weil so, die stehen alle so hinter ihm, die stehen alle hinter ihm, so sehen sie das. Sie stellen komplett alles zu ihr, weil das sind die Wurzeln. Na, und so kannst du das sehen, wie so einen Lebensbaum. Und die Wurzeln sind meine Ahnen. Und das ist ja klar, ohne meine Ahnen wäre ich nicht hier. Das ist so. Ich glaube, da kann jeder mitgehen. Meine Mutter und mein Vater haben mir das Leben geschenkt und meine Mutter und mein Vater wären aber auch nicht da ohne meine Großeltern. Na, also rein körperlich können wir das schon mal sehen. Ohne sie wären wir nicht da. So, nun ist es aber so, dass die Urvölker das auch so sehen, dass unsere Ahnen uns unsere Fähigkeiten und unsere Kraft geben. Dass wir ja auch in eine Familie geboren werden, wo eine Bestimmung ist. Also, es ist heute alles natürlich verändert, aber zum Beispiel meine Lehrerin, die kommt aus einer Familie von Maya-Hebammen, Maya-Priestern und Heilern. Ne? Und dann gibt es natürlich noch Familien, das sind zum Beispiel Handwerkerfamilien, die sind ganz besonders gut darin, Häuser zu bauen. Oder dann gibt es eine Familie, da sind ganz viele Kräuterkundige drin. Und es können durchaus auch verschiedene Gaben und Fähigkeiten innerhalb einer Familie sein. Aber jede Familie hat so besondere Einzigartigkeiten, mit denen sie ganz besonders den Menschen helfen kann. Oder Mutter Natur helfen kann. Und so war es ihnen auch wichtig, dass sie diese Fähigkeiten, die in der Familie sind, dass sie die erhalten. Das heißt, dann haben sie ganz, ganz oft auch Ahnen, frühere Ahnen wieder eingeladen, von denen sie wussten, die waren besonders weise und haben besonders viele Fähigkeiten gehabt, haben sie die wieder eingeladen, wenn sie schwanger werden wollten. Na, und zum Beispiel war es auch so also bei die Mutter meiner Lehrerin, die war Maya-Hebamme. Und die hat dann noch zu Lebzeiten, hat sie ihre Gaben und Fähigkeiten als Hebamme auf ihre Enkeltochter übertragen, weil die auch eben die Gabe der Hebamme hat, ne? Und so wurde das einfach immer weitergegeben und in der Familie auch bewahrt und dadurch immer stärker ist die Fähigkeit geworden. Und es ging nicht um Ego, es ging immer nur darum, den Menschen zu helfen. Und insofern ist für die Urvölker das immer so, ja, die Ahnen sind weise. Na, das ist ja so der normale Sinn des Lebens. Du entfaltest deine Fähigkeiten, lebst deine Fähigkeiten, erfüllst damit deinen Lebensplan. Und wenn du deinen Lebensplan erfüllt hast, dann gehst du. Und die Maya sagt Nana auch immer, die sind 150 Jahre alt geworden, ihre Großeltern, und sind auch ohne Schmerz und Krankheit gegangen. Die haben halt einfach ihr Leben dann vollendet gehabt. Und das können wir uns ja heute gar nicht mehr vorstellen. Heute leiden die Menschen, leben nicht mehr ihre Bestimmung, sind durch viele Kriege gegangen. Und das ist das Problem. Und wann beginnt denn Missbrauch? Und das kann man tatsächlich beobachten bei Urvölkern. Bei Urvölkern, die wirklich in dieser Harmonie, von der ich eben gesprochen habe, gelebt haben. Und wenn dann irgendein Trauma passiert ist, dass sie vertrieben wurden, dass sie ihre Sprache nicht mehr sprechen durften, dass ihnen ihre Rituale weggenommen wurden, dass sie wie die nordamerikanischen Indianer in Reservate gepfercht wurden. Das ist so heftig, dass die Kinder wurden ihnen weggenommen, das ist auch hier passiert, und sind in so eine Internate gekommen, ne, wo sie komplett kontrolliert und missbraucht wurden und so weiter. Ja, da ist natürlich dann ein großer Bruch passiert. Nicht nur innerhalb der Familien, sondern auch von ihrer eigenen Tradition und damit auch von ihren Ahnen. Und das waren die Momente, wo Missbrauch anfing, auch bei den Urvölkern. Dass dann plötzlich gab es dann auch Missbrauch in den Familien. Plötzlich gab es dann Alkoholmissbrauch, was es vorher bei ihnen niemals gab. Das heißt, jemand, der missbraucht, hat immer auch selbst Missbrauch erlebt. Und das heißt nicht, dass man es entschuldigen sollte. Denn es ist eine tiefe, tiefe Verletzung. Und es ist natürlich wirklich auch ein Weg, wenn man Missbrauch erlebt hat, gerade durch den Vater oder den Großvater, Männer aus dem Leben, die einen eigentlich beschützen sollten. Ja, und dann ist es auch wirklich, wirklich wichtig, dass man auch die Wut und die Verzweiflung und die Trauer darüber zulässt. Also nicht, dass man dann sagt, ja, okay, der hat ja Selbstmissbrauch erlebt, ich kann es ja verstehen und ich vergebe das jetzt, weil dann überspringst du quasi einen Heilungsschritt. Das geht nicht. Ja, also du musst es auch als Mensch, als Mädchen, als Kind, das das erlebt hat, musst du da wirklich durchgehen und auch ganz klar in dieses Nein, das war nicht richtig. Das war falsch und es war falsch von meiner Mutter, die zugeguckt hat zum Beispiel oder die weggeguckt hat. Ja, also das muss man ganz klar ausdrücken. Man muss sich da wirklich befreien von diesem ganzen Feld des Missbrauchs. Und wirklich auch dieses Kind, was das erlebt hat, den Missbrauch, zu sich selbst ins Herz nehmen, dass wir selbst dieses Kind jetzt als Erwachsene schützen. Na, ich meine, das ist ein kompletter Weg, der geht nicht von heute auf morgen. Na, aber irgendwann könntest du an diesem Punkt kommen, wo du dann vielleicht alles durchgefühlt hast, wo du da wirklich das Gefühl hast, okay, da das Mädchen ist jetzt sicher. Na, du hast das Mädchen da jetzt rausgeholt, das ist jetzt gut, wo du dann mit einer anderen Perspektive auch darüber schauen kannst und erkennen kannst, okay, letztendlich war der Vater, der Opa auch tief verwundet. Aber wie gesagt, das kann man auch nicht beschleunigen. Ja, das ist schon eine große Herausforderung, den Großvater dann als Ahnen zu sehen. Ja. Aber das ist die Verletzung dieses Menschen dann. Und das ist ja nicht sein, das war auch nicht seine Seele oder die Seelen sind immer gut. Und es war garantiert auch nicht sein Seelenplan. Ja, also ich glaube nicht, dass es ein Seelenplan ist, oder das höre ich dann auch immer wieder, oder eine Seele hat sich das so ausgesucht. Ach, sorry, das ist für mich auch spiritueller Bullshit, echt. Ja, weil Missbrauch hält uns sehr auf. Missbrauch hält uns sehr auf, unsere Bestimmung zu leben. Das ist so viel Arbeit, das dann aufzuarbeiten und zu heilen. Das ist einfach, für mich ist das wirklich so ein Eingriff der Dunkelkräfte in die Welt, uns mit Missbrauch weiter klein zu halten. Ja. Also das soll nicht sein. Ich sehe das so, das soll nicht sein. Und ich sehe das auch so, es hat sich keine Seele ausgesucht. Na, und ja, wenn es geschehen ist, ist es geschehen. Dann müssen wir einfach schauen, wie finden wir wirklich den besten Weg der Heilung. Ja. Und also ich habe schon Frauen begleitet, die an diesen Punkt gekommen sind, wo sie wirklich vergeben konnten, wirklich vergeben konnten. Und wo sie dann auch die andere Seite, also die Seele dieses Ahnen, spüren konnten. Ja. Aber ja, wie gesagt, erzwingen kann man es nicht, ne?
Ja, ich bin mir da noch unschlüssig. Eben, also das, ich habe mich ein bisschen vorbereitet und so auf dieses Interview. Und ihr habt erst in einem, ich glaube sogar im letzten Video, vorletzten so, genau darüber gesprochen. Und ich bin auch ein Mensch. Und das hat mich dann echt zum Nachdenken angeregt, weil du oder ihr so gesagt habt, eben dieses, dass man sich gewisse Dinge nicht aussucht und so als Seele. Und ich habe für mich das, also beispielsweise, als mein Vater gestorben ist, 2019 so sehr stark, vielleicht ist das auch irgendein Coping-Mechanismus, kann auch sein, weiß ich nicht. Hinterfrage ich jetzt gerade echt, als ich das so gehört habe. Also ich hatte dann das mir immer so gesagt und hatte auch so das Gefühl, dass das wie zu meinem Weg dazugehört, damit ich noch mehr erkenne, hey Michelle, wer bist du wirklich? Schau hin, was ist wirklich dein Weg? Weil das hat mich so tief in mich, in meine Themen, in meinen Schmerz, in alles gebracht, dass ich danach so viel mehr oder überhaupt für mich losgegangen bin, wo ich schon das Gefühl hatte, wir hatten uns irgendwie als Seelen verabredet, also ja, irgendwie so, dass das alles so passiert und gleichzeitig eben bin ich das so am Abwägen. Also ich glaube schon, dass die Seele einige Dinge dass es so etwas gibt wie einen Seelenplan und sicherlich nicht alles. Wir haben auch einen freien Willen und so. Aber dass wir uns schon einige Dinge so aussuchen, vielleicht auch eben, um uns dann zu erinnern. Weil ich denke, mir auch ist jetzt vielleicht, ja, weiß ich nicht. Oder ich glaube, viele Frauen, die heute dafür losgehen, die eine Stimme sind, oder beispielsweise auch wie du hast selbst auch Missbrauch erlebt, in welcher Form auch immer. Vielleicht auch deswegen gehst du heute so sehr dafür los. Und ich denke mir so, oder wir gehen ja oft los für die Dinge, die wir erlebt haben, und dann können wir etwas verändern. Ich will damit nicht sagen, dass diese Dinge gut sind oder richtig. Ich glaube auch, natürlich, da müssen wir gar nicht darüber sprechen, dass das alles andere als richtig ist und sicherlich auch, ja, und also, was sagst du da dazu? Weil ich habe das dann danach richtig hinterfragt und das hat jetzt so einen Prozess in mir angeregt irgendwie.
Ja, es mag bei einigen Menschen so sein, dass das Teil ihres Seelenplanes ist, dass sie das genauso erfahren, damit sie dadurch erwachen. Ja, das war bei mir ja auch so mit meiner ersten Geburt. Wenn die nicht im Trauma geendet hätte, dann hätte ich vielleicht niemals so tief geforscht. Wäre alles gut gewesen. Dann hätte ich vielleicht beim zweiten Gehen wieder eine Krankenhausgeburt erlebt, weißt du. Das mag alles sein. Aber ich bin eben der Meinung, es geht ja so tief einfach mit diesem Missbrauch, auch schon in der Kindheit, sogar mit rituellem Missbrauch und so weiter. Und da sind ganz klar die Dunkelkräfte da mit im Spiel. Und es gibt einfach Menschen, die dadurch auch einfach so zerstört wurden, weißt du, dass sie ja eben gar nicht ihre Bestimmung leben können, weil sie so tiefe Wunden in sich tragen. Ja, also durch Missbrauch hält man die Menschen halt einfach klein, ja, dass sie einfach gar nicht erkennen, dass sie weiter in dieser Manipulation bleiben und sich weiter fremdbestimmen lassen, weil freier Wille ist ein schönes Wort, doch wie viele Menschen kennst du, die wirklich den freien Willen nutzen können? Den freien Willen kannst du ja nur nutzen, wenn du frei bist. Solange du noch in der Unbewusstheit bist, im Schmerz bist, wirst du immer wieder Entscheidungen aus diesem Schmerz heraustreffen, auch wenn du das natürlich gar nicht willst. Das heißt, es gibt sehr wenige Menschen, die wirklich einen freien Willen leben können. Und ja. Also wie gesagt, ich glaube, dass es für manche Menschen so ist, dass die wirklich diese Aufgabe auch übernehmen, bewusst übernehmen als Seele, aber ich glaube auch, dass einfach sehr viel verdreht ist, weil es ist ja nun mal so, wenn du in der Welt guckst, sehr viele Menschen leben ja eben an ihrem Seelenplan völlig vorbei. Also das sind ganz viele Menschen, die am Ende ihres Lebens gehen und eben nicht ihren Seelenplan erfüllt haben. Und das hat einfach mit diesem ganzen Feld von Missbrauch und Verdrehung in dieser Welt zu tun.
Ja, sicher, ja. Jetzt wegen diesem freien Willen, weil ich habe schon, vielleicht ist das auch ein bisschen naiv und ein bisschen die Träumerin in mir und so, aber ich bin die meiste Zeit sehr optimistisch und dass auch Veränderung auch auf der Welt schnell passieren kann. Je nachdem, es kommt auf jedes Individuum an, habe ich wirklich das Gefühl. Und da habe ich schon das Gefühl, also Menschen, also wenn du jeden Tag einen auf deine Arbeit gehst und also das ist nicht, das hast du nicht mit 20 Mal entschieden, mit 20-Jährigen oder so, du, ob jetzt bewusst oder unbewusst, entscheidest du das jeden Morgen, ich gehe jetzt dahin, ich nutze meinen freien Willen, bewusst oder unbewusst. Und ich wähle wieder diese Realität und ich nähere wieder diese Realität und was auch immer. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber also ich habe da schon auch den Glauben an uns Menschen, dass wenn wir uns dem bewusst werden, oh mein Gott, ich habe einen freien Willen, was wäre, also, oder sie müssen mir das auch gar nicht glauben, aber wenn sie dann schon mal nur so den Gedanken, okay, was wäre, Wenn vielleicht, oder ich probiere das einfach, glaub mir es bitte nicht, sondern teste das mal aus, oder? Und triff eine neue Entscheidung und so. Also ich glaube nicht, unser Schicksal steht geschrieben und wir sind jetzt einfach das Opfer davon. Also, und gleichzeitig, das lässt mich dann oft auch so, wenn ich dann sehe, oh, ich würde gerne die Menschen so, aber ja, ist okay, ich darf da auch einfach vertrauen und alles kommt zu seiner Zeit. Aber ich habe so, ich sehe so viel in den Menschen und warum machen wir nicht einfach? Was brauchen wir noch? Also das ist ja quasi, das wird uns ja alles auf dem Silbertablett schon fast serviert, was da läuft auf der Erde. Was brauchen wir noch, um das zu sehen, um etwas zu verändern? Also wirklich, also was muss noch geschehen?
Letzte Woche habe ich mit einer jungen Frau gesprochen, die hat auch eine traumatische Geburt erlebt. Und sie war sich auch ihrer eigenen traumatischen Geburt bewusst. Also sie ist mit der Sauglocke gekommen und sie hat es irgendwie auch immer in sich gespürt. Und ihr größter Wunsch war, dass ihr Kind natürlich geboren wird und dass es eben keine Sauglockengeburt wird. So, was ist passiert? Es ist doch eine Sauglockengeburt geworden. Ich glaube, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ich spreche mit so vielen Menschen, da weiß ich das nicht immer ganz genau. Also ich glaube, sie hatte auch erst mit einer Hausgeburt gestartet und die Hebamme hat sie dann ins Krankenhaus gebracht und schließlich wurde es doch eine Sauglocke. Und also das, was sie nicht wollte,
Ja.
wo hatte sie jetzt den freien Willen? Also ich kann dir das ganz genau erklären. Es ist halt so, wenn wir Schmerz, Trauma erfahren, ist das einfach in unserem Zellgedächtnis gespeichert. Ne? Und es ist halt einfach da. Und wir können es nicht ausradieren oder sowas. Wir können es nicht durch Hypnose, weißt du, ich halte nicht viel von Hypnobirthing zum Beispiel. Wenn das jemand machen möchte, bitte, das ist für mich einfach, ich versuche das, was da ist und was noch nicht geheilt ist, versuche ich irgendwie zu überdecken. Aber letztendlich kommt es doch immer wieder, bis wir es heilen. Das Gleiche haben wir zum Beispiel gesehen in der Corona-Zeit. Bei euch war es ja leichter als in Deutschland. Aber ich habe durchaus die verschiedenen Länder einfach mal beobachtet und ich habe einfach gesehen, dass sich in den unterschiedlichen Ländern auch das Karma, was noch nicht geheilt wurde, es ist genauso ans Licht gekommen, nicht nur in den Menschen, sondern auch im Land. Na, also Deutschland war ja eines der Länder, wo es am allerstrengsten war, wo die Menschen sich gegenseitig denunziert haben. Da haben die Menschen angerufen, wenn irgendwo ein Kindergeburtstag war, wenn Menschen unten im
Ja, bei uns
Flur
auch.
standen. Ja, auch bei euch auch, doch,
Ja,
krass.
ja, ja,
Ah, und also richtig, richtig krass war das ja. Und wo die Menschen wirklich, wirklich, wirklich auch in großer Angst waren. Und obwohl sie gespürt haben, das mit den Masken ist nicht gut, haben sie sich die Masken aufgesetzt, haben ihren Kindern gesagt, sie müssen sich die Masken aufsetzen. Also, na, wo war da der freie Wille?
ja, aber ich
Wo
frage mich,
war der denn?
warum? Warum sind die
Ja,
Menschen so?
wegen dem Trauma. Das ist halt einfach so tief in
Ja,
ihnen. Und ich
ja.
konnte es in Deutschland, konnte ich es einfach ganz klar sehen, das, was da passiert ist in Deutschland. Ich kenne persönlich Ärzte, die haben mich auch hier besucht. Die haben das Gleiche erlebt wie in der Nazi-Zeit in Deutschland. Die haben das Gleiche erlebt, die haben Razzien erlebt, denen wurden die Konten gesperrt, die sind ins Gefängnis gekommen, die mussten fliehen. Ich habe eine befreundete Ärztin, die ist barfuß aus dem Fenster gesprungen und abgehauen. Weißt du, also das ist so krass, was da passiert ist. Also allen, die aufgestanden sind, die sind verfolgt worden. Ich kenne Großmütter, die sind verprügelt worden, weil sie Spaziergänge gemacht haben. Na, also das war richtig, 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 richtig heftig, was da passiert ist. Und das ist auch etwas, was nicht aufgearbeitet wurde, bis heute nicht. Die Menschen, die sich entschieden haben, sich nicht spritzen zu lassen, die sind so diskriminiert worden.
Bis
Die sind
heute.
teilweise gekündigt worden und das war eine große Not. Und doch, ja, es haben so viele mitgemacht, aus Angst, dass ihnen das Gleiche passiert, aus Angst, dass sie an den Pranger gestellt werden, aus Angst, dass sie ihren Job verlieren, aus Angst, dass sie ihr Haus verlieren. Man kontrolliert die Menschen mit Ängsten und besonders mit den Ängsten, die sowieso noch in ihnen drinstecken, die immer noch nicht aufgearbeitet wurden. Und da sind wir wieder bei den Ahnen. Das, was unsere Ahnen erfahren haben, das ist nicht weg. Weißt du, das Beste ist, unsere Ahnen geben uns Kraft weiter. Und das tun sie eigentlich auch. Und das tun sie jetzt auch. Aber oft spüren wir die Kraft der Ahnen nicht, weil so viel Trauma passiert ist. Ne? In meiner Familie auch. So viel Trauma. Ich habe Urgroßväter, die sind im Krieg gefallen. Ich habe einen Urgroßvater, der war 8 Jahre in Kriegsgefangenschaft. Ne? Da ist einfach ein tiefes Trauma. Mein Opa mit 19 Jahren musste schon den Krieg, hat eine Kopfverletzung erlitten und. Also das ist ganz schlimm, was da passiert ist. Und das wurde ja nie aufgearbeitet. Und das sitzt noch in unseren Zellen. Wenn also eine ähnliche Situation passiert, eine bedrohliche Situation, dann kommen die alten Reaktionen wieder hoch. Dann kommt das einfach aus dem Zellgedächtnis heraus und dann sind wir in Lähmungserscheinungen und dann machen wir das, was man uns sagt, obwohl wir das gar nicht wollen. Und natürlich haben das nicht alle Menschen gemacht. Und welche Menschen haben es nicht gemacht? Die Menschen, die schon den Heilungsweg gegangen sind, die Menschen, die schon ihr Trauma aufgearbeitet sind, haben. Weil wenn du dein Trauma aufarbeitest, den Schmerz aufarbeitest, dann kommst du in dein echtes Bewusstsein. Und nur dann kannst du bewusste Entscheidungen, einen freien Willen hast du dann. Nur dann, sonst hast du den freien Willen schlichtweg nicht. Das geht nicht, weil
Ja,
Eckhart
ich bin
Tolle
nicht
erklärt,
bewusst darüber.
nein, das machen sie ja auch nicht extra, das machen sie nicht, weil sie
Ja,
schlechte
voll, eben. Ja, genau.
Das ist auch so, Eckhart Tolle erklärt es ganz gut. Er sagt, dass wir Menschen einen Schmerzkörper um uns herum haben. Ja, und der Schmerzkörper, der ist wie so eine Hülle um unser echtes Sein. Und der Schmerz ist dann so groß und dann handeln wir und reagieren wir einfach nur aus Schmerz und nicht aus dem, was unsere Seele wirklich möchte. Ja, weil keine Seele möchte Krieg, keine Seele möchte sich selbst Gewalt antun durch eine Spritze und so weiter. Aber das wird dann einfach aus alten Reaktionen, aus alten Schmerzmustern wird es einfach wiederholt. Und das ist halt diese Problematik, die ich sehe. Wo ich ehrlich gesagt in kollektivem Wandel in dieser Form, wie er von vielen herbeigesehnt wird, also das geht auch gar nicht, weil
Ja, eben.
du kannst die Menschen nicht an den Haaren hochziehen, dass sie ein höheres Bewusstsein haben. Das geht nicht. Du würdest in ihre
Ja.
Seelenentwicklung eingreifen. Das heißt, sie müssen selber diesen Weg des Erwachens gehen. Na, deswegen sehe ich
Ja.
den Wandel eher so, wie dass so Parallelgesellschaften entstehen. Weißt du? Das sehe ich eher so, dass die erwachten Menschen, das machen wir ja auch. Na, für viele Menschen können es ja gar nicht fassen, wie wir leben, aber wir leben ja auch in unserer eigenen Parallelwelt. Na, auch in der Corona-Zeit, wir sind auch gereist und so weiter. Also wir haben
Ja,
keine
wir auch.
Menschen geworden. Wir waren überall, wir fanden es toll, weil so wenig Touristen da waren. Aber wir hatten diese Einschränkungen nicht, weil wir eben schon den freien Willen haben. So, wir haben auch die Einschränkungen mit unseren Kindern nicht, diese ganzen Problematiken, mit denen sich viele rumschlagen. Also wir haben einfach unsere Wege, ja schon seit 23 Jahren gehen wir den Weg. Und deswegen leben wir ein ganz anderes Leben in einer ganz anderen Welt quasi schon. Und
Ja.
das, wie ich den Wandel sehe und was ich auch beobachte bei vielen erwachenden Menschen, die leben jetzt schon was ganz anderes. Es gibt so viele, die in Deutschland, obwohl es verboten ist, jetzt ihre Wege gefunden haben, dass ihre Kinder frei lernen können. Und es gibt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und aber für die normalen Menschen, in Anführungszeichen, ist das nicht sichtbar. Die glauben immer noch, das geht ja gar nicht. Aber es gibt diese anderen Wege und dafür muss man erwachen, dafür muss man den Heilungsweg gehen, dafür muss man sich aus dem alten Schmerz schälen. Und dann findet man diese Wege und dann wird es auch immer Wege geben. Und ja, das ist, was ich jetzt so sehe im Wandel.
Aber was glaubst du, was kann den Menschen helfen, also wirklich auf diesen Weg zu kommen? Weil ich habe das Gefühl, eben wenn du noch nicht da bist, dann ist es für dich wie unsichtbar. Also, und ich habe eben auch das Gefühl, oder wenn viele Menschen, die schon so ein bisschen bewusst sind und so, aber dann nicht so wirklich den Weg gehen, also wir sind auch noch viel zu leise, viel zu unsichtbar, habe ich manchmal so das Gefühl. So, wenn wir wirklich richtig in unsere Größe kommen, so richtig unsere Stimme nutzen, wirklich eben auch im Feuer stehen bleiben und vor allem auch uns verbinden und gemeinsam gehen, weil ich sehe auch oft, dass wir noch so Einzelkämpfer sind, oder? Und wir alleine können auch schon, sind auch schon machtvoll und so. Aber wenn wir uns wirklich zusammenschließen, es wäre einfach noch so viel mehr möglich. Und ich bin da
Aber
manchmal
das
ein bisschen ungeduldig.
machen ja schon einige.
Ja, das
Dann
stimmt. Ja, das
viele,
stimmt.
viele Familien auch. Und also das war
Ja.
damals eigentlich schon. Wir sind damals schon auf Homeschool-Freilernertreffen
Ja,
gegangen.
ihr, ja.
Und das kann ich auch empfehlen. Also ich habe auch immer dieses Gefühl gehabt, ich brauche Gleichgesinnte, damit ich erkenne, dass ich nicht verrückt bin. Nein, das stärkt ja auch. Gerade habe ich gestern auch einer Mutter eben gesagt, die jetzt auf dem Weg ist, die ihr Kind aus der Schule befreien will, habe ich auch gesagt, du liest Bücher, das hilft dir schon mal, aber dann such einfach andere Familien, die das schon leben. Weil das hilft uns einfach auch mal so ein ganz anderes Leben kennenzulernen und zu leben und zu spüren, dass wir sehen, es gibt überhaupt noch was anderes. Weil wir sind so oft in diesen alten Mustern der Gesellschaft gefangen, dass wir oft das Gefühl haben, es gibt ja gar nichts anderes. Es geht ja gar nicht. Es ist ja gar nicht möglich. Na, und dann tut uns zum Beispiel, also das merke ich auch immer wieder, wenn Menschen hier hinkommen, zum Beispiel nach Guatemala mit uns auf Pilgerreise, dann kommen sie plötzlich aus dieser Welt, aus dieser Enge, aus diesem reinen Kopfdenken plötzlich raus und spüren, wow, es gibt ja noch was ganz anderes. Und alleine hier in dieser anderen Welt zu sein, das ist dann auch immer so eine Öffnung für sie, dass sie dann Mut haben, in ihrem Leben weiter, wirklich weiterzugehen. Na, weil oftmals merken wir gar nicht, wie eingeschnürt das eigentlich alles ist. Na, und da hilft es uns, wie gesagt, einfach mal zu reisen. Na, wie gesagt, am besten natürlich zu den Urvölkern, die noch ursprünglich leben. Oder wie gesagt, mit anderen Menschen zu sprechen, die das einfach schon leben. Und das machen ja auch viele. Deswegen gucken ja auch so viele Videos, Podcasts, weil sie wollen Menschen hören, die das einfach schon gemacht haben. Und das ist gut, das sind Inspirationen. Aber der nächste Schritt ist natürlich, dass man selbst dann auch anfängt, etwas zu verändern, ne? Und nicht nur das bei der Inspiration belässt, ne? Das ist natürlich ganz wichtig, da auch die nächsten Schritte zu gehen. Aber ja, ich meine, Wandel geschieht auf jeden Fall. Das merken wir ja auch schon. Es sind ja auch. Also es erwachen ja auch mehr und mehr Menschen. Und klar, es gibt natürlich dann auch das andere Extrem, die in den Tiefschlaf gefallen sind. Das ist so. Es war auch nie, von vornherein war das nie so geplant, dass es einen kollektiven Wandel geben wird. Also niemals. Das habe ich von den Urvölkern niemals gehört. Na, es war immer gesagt, dass es einfach nur ein Teil der Menschen ist, die jetzt einfach erwachen, na, der andere Teil eben nicht, weil diese Erde ist auch ganz besonders, weil man so viele Erfahrungen machen und sammeln kann. Deswegen ist das auch alles gut, wie es ist, aus Sicht der Seelen zumindest.
Ja, aber glaubst du für den Moment oder glaubst du für immer? Also glaubst du, dass so wie die dunkle Seite immer existieren wird, wegen Polarität, Dualität und so? Oder einfach für den Moment und Frieden auf der Erde ist schon eines Tages möglich, oder?
Also die Erde, die ist ja auch im Wandelprozess, ne? Also das Bewusstsein der Erde erwacht ja jetzt auch wieder. Das heißt, es wird schon wieder so sein, dass wir in Frieden und Harmonie auf der Erde
Glaube ich
leben.
auch,
Das heißt, die Menschen, die da eben einfach noch nicht mitgehen können, die werden irgendwann diesen Planeten verlassen. Also die werden dann am Ende ihres Lebens, werden die dann nach einfach auf einem anderen Planeten inkarnieren. Aber es wird schon hier passieren. Wann das passiert ist, wissen wir natürlich nicht. Ne? Ob das noch zu unseren Lebzeiten passiert, es gibt ja unterschiedliche Prophezeiungen darüber. Aber ein Wandel passiert auf jeden Fall.
Schön. Ja. Schönes Schlusswort auch gerade. Schön so positiv abzuschließen. Möchtest du den Menschen noch irgendetwas mitgeben? Irgendwas, was dir gekommen?
Ja, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und ja, wichtig ist, dass wir nicht aufgeben, egal was uns passiert ist. Auch wenn es schwer war, nicht leicht war. Wir haben eine Kraft in uns. Und auch wenn diese Kraft noch schläft, können wir diese Kraft wieder erwecken. Und es ist einfach möglich, dass wir das, was wir erlebt haben, in die Heilung bringen. Und damit bringen wir es in die Heilung für unsere Ahnen. Damit bringen wir es in die Heilung für zukünftige Generationen. Und es ist einfach so schön, wenn wir erkennen können, wie viel wir tatsächlich tun können. Wie viel wir für unseren eigenen Wandel, für den Wandel unserer Familie, unserer Partnerschaft und so weiter, wie viel wir tun können. Und wenn wir wandeln, wandeln wir auch immer etwas für diese Welt. Ja, also jeder Mensch, jeder wirklich bewusste Mensch ist wichtig für diese Welt. Jetzt in dieser Zeit, also geh weiter voran. Geh weiter, gib nicht auf. Es gibt immer eine Lösung für alles.
Danke von Herzen.
Sehr gerne.